What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und habe heute mit Isabel Schnellbügel, eine kluge und sehr moderne Strategin, als Gesprächspartnerin. Wie immer geht es hier um die Zukunft der Agenturen und da ist es aus meiner Sicht total elementar, die Strategenperspektive zu beleuchten. Bella, wie schön, dass du heute mein Gast bist, dass wir beide zusammen das neue Jahr direkt mit einer Podcast-Aufnahme beginnen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und bin schon total gespannt auf deine Gedanken und Impulse.
Ja, vielen Dank, Kim, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wir haben viele Fragen oder viele Themen, die wir diskutieren wollen. Aber bevor wir so richtig in Medias Res gehen, würde ich dich einfach den Zuhörern und Zuhörerinnen ganz kurz vorstellen. Zumindest so einen ganz kurzen Blick auf deine Vita, die ich unglaublich spannend finde. Du hast ein sozialwissenschaftliches Studium absolviert. Also auch das finde ich nicht so der Klassiker, aber Strategen haben ja häufig auch besondere Wege, bis sie das werden, was sie sind. Dann war deine erste Station eine Unternehmensberatung, nämlich Roland Berger. Auch das kein absoluter Standardablauf, deswegen finde ich das auch irgendwie bemerkenswert. Denn du hast damals, glaube ich, gesagt, der analytisch-strategische Part hat dir unglaublich gut gefallen, aber irgendwie fehlte dir das kreative Element. Und nach einem Gastspiel bei Roland Berger hast du dich dann auf die Suche nach diesem kreativen Element gemacht und hast es zunächst bei Serviceplan gefunden. Da bist du als Strategin eingestiegen und hast danach einen längeren Abstecher in die Tech-Branche gemacht. Das finde ich eine ganz wunderbare Ergänzung auch deines Profils. Du warst bei Google und bei Dropbox und da eben nicht, wie man das jetzt vermuten könnte, einfach nur im Bereich Strategie, sondern auch sehr stark mit dem Fokus auf das Thema Sales und Business Development. 2016 dann ein bisschen back to the roots, also zumindest was die Strategie angeht, bist du dann als Senior Creative Planner zu Ogilvy Deutschland gekommen. Ja, und seit 2018 verantwortest du als Chief Strategy Officer das strategische Produkt der Agentur. Und ja, vielleicht last but not least, aber das ist auch das Thema, was uns beide zusammenschweißt und zusammengebracht hat. Wir beide sind seit Herbst 2019 ja im GWA-Vorstand gemeinsam für das Ressort Zukunft der Agenturen zuständig und unterhalten uns auch jenseits dieses Podcasts ja sehr viel und sehr intensiv über die Zukunft der Agenturen, engagieren uns da sehr stark zu unterschiedlichen Themen. Und wie gesagt, umso besser, dich heute in dem Podcast zu haben. Jetzt sind wir hier mal geballt mit unserem Ressort und unseren Gedanken zur Zukunft der Agentur. Bevor wir so richtig reingehen, habe ich eine Frage, und zwar habe ich mal gelesen, dass Frauen seltener Vorbilder haben als Männer. Das finde ich erstmal eine bemerkenswerte These. Ich bin zumindest drüber gestolpert. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ich habe mich selbst hinterfragt und überlegt, ja, kann sein. Und ich war total gespannt, ob du vielleicht ein Strategenvorbild hast. Du bist ja nun schon eine ganze Weile in der Branche unterwegs und es gibt ja auch aus früheren Zeiten sehr viele, sehr gute und starke, vor allem auch Strateginnen. Das ist ja häufig eine Disziplin, die den Frauen zugeschrieben wird. Deswegen ganz kurz zu Beginn, hast du ein Strategenvorbild, jemand, der dich inspiriert, der dich beeindruckt?
Also ich würde sagen, ich habe mehrere Vorbilder für unterschiedliche Aspekte. Ich denke, ein Vorbild, das mich auch ganz am Anfang meiner Karriere sehr, sehr stark geprägt hat, war meine damalige Chefin bei Serviceplan, die Monika Schürholz, die mich dann auch zu Ogilvy geholt hat, von der ich unheimlich viel gelernt habe, die mir auch unheimlich viel Verantwortung schon früh übertragen hat, was mich entsprechend auch sehr geprägt hat. Und dann über die Zeit hinweg gab es immer wieder Managerinnen oder auch Seniore, Damen, vor allem Frauen, sowohl bei Dropbox als auch bei Google, als auch im internationalen Ogilvy-Netzwerk, von denen ich unheimlich viel gelernt habe und wo ich auch immer wieder nachgefragt habe, mir Rat geholt habe, in den Austausch gegangen bin.
Und was würdest du sagen, was hat diese Personen als Führungskräfte auch ausgemacht, dass sie dich so geprägt haben? Was bleibt dir so in besonderer Erinnerung, wenn du an diese Vorbilder denkst?
Also ich glaube, eine Thematik, die man als Frau oder mit der zumindest ich als weibliche Führungskraft immer wieder gerungen habe, ist die Frage, wie weiblich darf man denn eigentlich sein? Also darf ich, wie empathisch, wie freundlich, wie mitfühlend kann ich sein und trotzdem eine starke Führungspersönlichkeit zu sein? Und das ist etwas, was, würde ich mal sagen, diese Frauen gemeinsam haben, dass sie alle ihre weibliche Seite durchaus auch gezeigt haben und trotzdem Führungspersönlichkeiten waren, zu denen man aufgeblickt hat, die ja eine sehr starke, starken Leadership auch mit reingebracht haben. Und wo dieses Thema Frau sein und Führungspersönlichkeit zu sein gut zusammengespielt haben. Also das ist etwas, was mich immer wieder ja beeindruckt hat und auch beeinflusst hat, sicherlich.
Es ist schön, dass du das sagst, denn es gibt ja tatsächlich so einen Spruch, Frauen in Führungspositionen sollten nicht männlicher sein als ihre männlichen Kollegen im Dominanz- oder Bossi-Verhalten oder Ähnlichem. Also ich finde das eigentlich eine schöne Tugend zu sagen, man ist Frau in Führungspositionen, aber es sind ja eben auch nicht rein Attribute, die den Frauen zustehen, so wie Empathie, sondern dass man sich eben schon auf alle Führungsattribute fokussiert, aber dabei eben trotzdem seine Weiblichkeit auch zum Ausdruck bringen kann. Das finde ich einen guten Punkt. Jetzt tauchen wir mal tiefer ein in das Thema Strategie, weil das ja auch tatsächlich einer der Aspekte ist, die wir heute ein bisschen beleuchten wollen. Denn auch, ich sag mal, die Anforderungen an Strategen verändern sich. Nicht nur die Anforderungen an Agenturen, sondern eben auch an die Strategen selbst. Und du hast mal gesagt, dass es heute nicht mehr ausreicht, ein guter Creative Planner zu sein. Magst du mal erläutern, was du damit meinst, beziehungsweise auch worin du die Gründe siehst, dass sich das verändert hat?
Also ich glaube, das ist eine Thematik, die wahrscheinlich in jedem Podcast und jedem Artikel zu Strategie, Agenturmarkt und auch Veränderung des Marketings ja eine Rolle spielt. Die Welt verändert sich unheimlich. Die Veränderung ist im Endeffekt auch exponentiell. Marketers, Agenturen und eben auch insbesondere Strategen müssen mit einer Vielzahl von neuen Touchpoints, neuen Kanälen, Zielgruppen, Marken, Produkten und so weiter und so fort umgehen. Und entsprechend bedarf es neuen Fähigkeiten, sich dem Ganzen anzunähern. Und es reicht eben nicht mehr aus, sich nur mit dem Thema Marke auseinanderzusetzen oder nur mit dem Thema Creative Planning, sondern man muss als Stratege auch in der Lage sein, sich mit anderen Fragestellungen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel eine komplexe Zielgruppen anzusprechen, wie funktioniert Performance Marketing, CRM, all das ist ja nicht mehr voneinander zu trennen. Und das sehen wir auch ganz oft in Briefings, dass die Fragestellungen sich nicht mehr nur auf einen Aspekt beziehen, nicht mehr nur auf das Thema beispielsweise ein Produkt zu launchen mit einem TVC, sondern eben auch andere Kanäle zu bespielen, bestimmte Zielgruppen anzusprechen, etc. etc. Insofern ist es wichtig, eine bestimmte Spezialisierung sicherlich mitzubringen, aber eben auch eine etwas breitere Veranlagung, sodass man eben auch unterschiedliche Aspekte von Strategie mit abdecken kann.
Mhm. Braucht es denn noch das klassische Briefing, wie wir das so, ich sag mal, aus unserer Agentur-Kinderschule kennengelernt haben? Also wie denkst du heute als Strategin über Briefings?
Also ich finde Briefings unheimlich wichtig, weil es die Kunden und auch die Agenturen dazu zwingt, die Fragestellung zu formulieren, die Ziele zu formulieren und ja klar zu machen, wen man mit welcher Botschaft wo abholen möchte. Das Briefing ist aber sicherlich ein lebendes Dokument, meines Erachtens nach, viel mehr als es in der Vergangenheit war. Ich glaube, es ist unsere Pflicht als Strategen, Briefings zu hinterfragen und genau zu beleuchten. Letztendlich ja, müssen wir mit dem Kunden in den Dialog kommen, um zu gucken, die Ziele, die da formuliert sind und die möglichen Lösungsansätze, die da vielleicht auch formuliert sind, passen die zusammen und diese Lösung wirklich die richtige, um diese Ziele zu erreichen. Insofern ja, braucht es Briefings, aber es braucht auch die Hinterfragung dieser Briefings und den Dialog über die Briefings.
Ist dein Eindruck denn, dass die Briefings ergebnisoffener geworden sind? Weil wie du gerade gesagt hast, ne, es ist so, wir wollen ein TVC, das folgendes Produkt bewirbt und diese und jene Botschaften mit sich bringt. Und es ist ja immer die Frage, ist das jetzt gerade die Lösung für das Business-Problem? Hast du den Eindruck, dass die Kunden auch schon die Bereitschaft haben, ich sag mal, das Ergebnis offener zu gestalten im Briefing-Prozess?
Ich würde sagen, teils, teils. Also wie so oft kann man da nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, dass es sehr hilft, wenn man eine langfristige Partnerschaft mit einem Kunden hat und wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeitet, sich als sozusagen eine Taskforce betrachtet, die eben die Business-Probleme der Kunden gemeinsam angeht. Wenn das so ist, dann ist es wirklich möglich, gemeinsam in diesen Prozess einzusteigen, sich gemeinsam zu beraten, was der richtige Lösungsweg ist. Man kann auch gemeinsam sich auf den Weg begeben von, ich sage jetzt mal, eher klassischer Kommunikation hin zu moderner Kommunikation, datengetriebener, digitaler Kommunikation zu kommen. Es gibt aber natürlich immer noch die Fälle, wo eben genau das abgerufen wird oder gewollt wird, was dann auch in dem Briefing steht, beispielsweise eben der TVC, unabhängig davon, ob man jetzt glaubt, dass das der richtige Weg ist oder nicht.
Das heißt, irgendwo werden einfach auch noch richtig gute Creative Planner gebraucht, die genau das auch richtig gut können. Aber du hast es ja vorhin auch gesagt, es geht ja darum, dass man eben auch diese Spezialistendisziplinen abbildet. Kann man sich das so vorstellen, auch bei Ogilvy jetzt sozusagen mit Blick auf eure Agentur, dass ihr in der Strategie für, also jeder Mitarbeiter ist ein Generalist und gleichzeitig ein Spezialist für ein Thema? Oder habt ihr sozusagen einfach, die Hälfte sind Creative Planner und die andere Hälfte sind Menschen, die sich sehr stark mit Daten, mit Tools, mit CRM und anderen Aspekten sozusagen dieser modernen Art der Kommunikation auseinandersetzen. Wie seid ihr da aufgestellt?
Also wir haben tatsächlich drei Bereiche. Wir haben klassisches Creative Planning, wobei das klassisch würde ich jetzt vielleicht auch mal in Anführungszeichen setzen, weil jeder dieser Strategen durchaus eben auch diese breite Perspektive mitbringt und nicht zurückschreckt, davor sich ein Media Briefing auch anzugucken oder sich mit dem Thema Social Media oder Data Driven Media auseinanderzusetzen. Wir haben einen Bereich Customer Engagement, das sind Strategen, die eine Spezialisierung mitbringen im Bereich CRM, im Bereich Lead Generation, im Bereich Performance Marketing, und dann haben wir noch den Bereich Data Analytics. Das heißt, all diese Personen bringen eine gewisse Spezialisierung in diesen Fachbereichen mit, aber wir arbeiten eben auch daran, sozusagen die Breite des Generalistentum mit aufzubauen, weil es manchmal eben auch gar nicht anders möglich ist, als dass eine Person, die auf einem Kunden sehr tief verankert ist, seit Jahren mit diesem zusammenarbeitet, das tiefe Wissen auf dem Kunden mitbringt, dann auch mal auf ein anderes Briefing guckt und sich damit auch mal auseinandersetzt.
Das heißt, die Creative Planner an sich sind die, die den Kunden eben auch langfristig begleiten, und die Strategenkollegen aus den beiden anderen Units sind die, die eher mal, sage ich mal, als explizite Experten auch zu den unterschiedlichen Themen dann hinzugezogen werden?
Nicht unbedingt. Also auch die Strategen im Bereich Customer Engagement und Data Analytics arbeiten langfristig auf Kundenprojekten oder auf Kundenetats mit. Wir haben ja einige CRM-Etats beispielsweise, wo es eben unerlässlich ist, dass auch ein CRM-Stratege im Day-to-Day mitarbeitet oder eben auch das Data Analytics-Team im Day-to-Day mitarbeitet. Was wir aber anregen, ist, dass es eben einen sehr starken Austausch auch gibt zwischen den Kollegen und wir sozusagen uns gegenseitig befruchten in den unterschiedlichen Bereichen. Also wenn jetzt beispielsweise eher klassisch geprägter Kunde, der normalerweise einmal im Jahr in seinen neuen TV-Spot rausbringt, Fragestellungen hat, die vielleicht eher in Richtung digitale Transformation oder wie baue ich jetzt mein digitales Marketing aus, hat, dass dann der Stratege, der mit dem Kunden im Day-to-Day zusammenarbeitet, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal jemand aus einem anderen Team mit dazu holt und sie gemeinsam sich der Fragestellung annähern.
Ist denn bei Data Analytics, das ist ja der dritte Bereich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, dann ist das vor allem der Bereich, wo ihr Tools nutzt, um datenbasierte Insights zu Konsumenten oder Märkten herauszufinden? Oder welche Art, sage ich mal, von Projekten oder von Fragestellungen kann man sich in diesem Bereich vorstellen?
Also das ist sicherlich ein Aspekt, das Thema Insights-Generierung, auch wirklich komplexe Insights-Generierung. Also es fängt natürlich an mit der Auswertung von der Best for Planning, also ganz grundsätzlich. Aber wir haben gerade auch durch unsere Zugehörigkeit zu WPP eben auch den Zugriff auf wesentlich komplexere Datenbanken, die uns auch globale Insights oder sehr spezifische Insights liefern, wo man dann wirklich mit fast schon Data Mining Ansätzen herangehen kann, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Es geht natürlich auch darum, bestimmte Research-Projekte aufzusetzen, wenn es beispielsweise im Customer Journey Entwicklung oder Persona Entwicklung geht. Das Team arbeitet auch im Bereich Marketing Automation sehr stark mit, wenn es wirklich darum geht, bestimmte E-Mail-Strecken anzulegen, sich anzugucken, an wen senden wir das aus, setzen wir die Tracks auf und so weiter. Also es ist im Endeffekt fast schon, würde ich mal sagen, ein Blumenstrauß an Data-Themen, die bei dem Team liegen und die das Team tagtäglich bearbeitet.
Würdest du denn sagen, es ist leichter, einen Creative Planner zu bekommen als einen Strategen für die beiden anderen Bereiche im Moment? Wie sieht da der Markt aus?
Also momentan ist es grundsätzlich schwer, für irgendwelche Strategien zu finden. Wir sind gerade auf der Suche tatsächlich und ich hatte die Hoffnung, dass dieser negative Impact, den wir im letzten Jahr durch Corona gesehen haben, vielleicht dazu führt, dass es ein bisschen leichter wird. Das ist aber nicht so. Also es sind wirklich in allen Bereichen Menschen, die ja sehr gefragt sind. Und ich glaube eben auch nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Branchen. Und das macht es sehr, sehr schwer, da die richtigen Personen zu finden.
Weil wir eben nicht mehr nur sozusagen, weil nicht mehr nur die Agenturen in diesem Teich an jungen Nachwuchskräften für Strategien sozusagen fischen, sondern auch alle anderen größeren Unternehmen, meinst du, ne?
Genau.
Okay. Und sag mal, Ogilvy Consulting hast du ja 2019 oder habt ihr ja 2019 gegründet. Ich glaube, international existiert es ja auch und ihr habt euch ja dazu entschieden, das auch als deutschen Ableger zu starten. Und ich glaube, der Bereich, die Unit, ist ja auch unter deiner Führung. Das wäre jetzt ja nochmal ein neuer Strategiebereich, der aber auch so ein bisschen Hybrid zwischen Unternehmensberatung, strategischer Beratung, Markenberatung ist. Zumindest so habe ich es auch verstanden. Ne? Du hast ja eben auch gesagt, das Thema Marketing, Transformation. Arbeiten da jetzt eher Strategen oder Unternehmensberater? Oder ist es wieder zu schwarz-weiß gedacht?
Das ist tatsächlich wieder ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht, denn auch in dem Bereich versuchen wir natürlich eine Diversität an Hintergründen, an Perspektiven mit reinzubringen. Also grundsätzlich ist der Bereich auf drei Säulen aufgebaut, würde ich jetzt mal sagen. Das, was jetzt vielleicht an der klassischen Strategie in der Agentur am nächsten ist, ist der Bereich Business Design. So heißt es bei uns. Da geht es um Brand Strategy, Marketing Strategy und Customer Experience Strategy. Die zweite Säule ist Growth and Innovation. Da geht es um neue Businessmodelle, um digitale Innovationen. Und eben diesen Bereich. Und der dritte Bereich ist digitale Transformation. Und dann eben vor allem tatsächlich mit Bezug auf Marketing, also digitale Marketing-Transformation. Das heißt, wir haben, wenn man sich jetzt die Kolleginnen und Kollegen anguckt, die in dieser Unit arbeiten, eine Mischung aus Personen, die sich aus einer Strategie innerhalb einer Agentur entwickelt haben. Wir haben Kollegen, die eher aus dem Startup-Bereich tatsächlich kommen und vor allem sich mit dem Thema auch Businessmodelle auskennen. Und wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Bereich Consulting oder Unternehmensberatung kommen.
Jetzt würde ich sagen, dieser erste Bereich, den du genannt hast, das ist wahrscheinlich so, dass viele Kunden einem dem ja auch als Agentur als zur Agenturzugehörigkeit zutrauen, ne, und sagen, ja klar, Branddesign, natürlich könnt ihr Markenstrategien, Marketingstrategien entwickeln. Mit den beiden anderen entwickelt ihr euch ja stärker in die Richtung, wie es beispielsweise dann auch ein Accenture tut, ne? Oder ähnliche, ich sage jetzt auch mal Transformationsberatungen, die auch Marketingorganisationen tatsächlich beraten. Das ist ja ein Feld, was eigentlich, außer dass es auch um Marketing geht, sehr weit weg ist von der eigentlichen Agenturleistung. Ist es schwer, den Kunden das am Anfang verständlich zu machen? Also sagen die, jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert, ihr seid doch die Agenturonkels, wieso sollen wir jetzt mit euch über unsere Organisation sprechen? Ist das was, wo man neu rangehen muss und auch anders überzeugen muss oder Überzeugungsarbeit leisten muss?
Ja, also sicherlich erfordert das eine andere Herangehensweise als in den anderen Bereichen. Es erfordert natürlich auch eine gewisse Arbeit, uns da in dem Markt erstmal bekannt zu machen und deutlich zu machen, dass es uns gibt. Wir profitieren natürlich vom internationalen Netzwerk. In UK wurde Ogilvy Consulting zu einer Top-Unternehmensberatung gewählt von Financial Times. Also insofern, da ist schon eine gewisse Credibility auch da, von der wir natürlich auch profitieren. Und wie gesagt, es bedarf sicherlich auch einer anderen Herangehensweise. Was uns aber in die Karten spielt, sind sicherlich drei Aspekte. Das ist zum einen, dass wir versuchen gar nicht, uns als ein Accenture oder McKinsey Nummer zwei zu positionieren, sondern wir sagen ganz klar, dass wir eben aus dem Bereich Mensch und Marke herauskommen. Also auch wenn es um das Thema digitale Transformation geht, fangen wir eben mit den Konsumenten, mit den Usern, mit den Menschen an und mit dem, was Marken dann letztendlich tun können. Und erst daraus erfolgt dann eine Analyse von Prozessen, von Systemen, von Technologie. Andere Agenturen oder Beratungen fangen letztendlich auf der anderen Seite an, die fangen mit Prozessoptimierung an, die fangen mit den Technologien an. Und das ist etwas, wofür wir stehen und was auch sicherlich glaubhaft vermittelt werden kann. Und auf der anderen Seite, was sicherlich auch ein USP von Ogilvy Consulting ist, ist eben die Nähe zur Umsetzung. Also unsere Projekte im Consulting-Bereich sicherlich auch mit einer PowerPoint oder einer Keynote-Präsentation, aber wir können dann wirklich Hand in Hand auch in die Umsetzung gehen.
Aber das ist auch klug, auch was du eben gesagt hast, ne? Wir kommen sozusagen vom Menschen und von der Marke, denn ich glaube tatsächlich, das ist auch die möglicherweise eine Schwierigkeit perspektivisch für die Unternehmensberatung. Ne? Die kommen ja von diesem Ansatz, das ist deine Peer Group, das ist dein Markt und wenn du der Beste werden willst, musst du dahin. Und die Frage ist ja, wenn man sagt, was denken die Konsumenten, was denken die Menschen und dann sind wir sozusagen bei dem Human-Centered Design Ansatz, dann spielt er tatsächlich den Agenturen in die Karten, weil Agenturen, glaube ich, diejenigen sind und so wurde es ja auch immer genannt, Strategen sind die Advokaten der Kunden. Und ich glaube tatsächlich ist das ein echtes Fund, was wir haben, ne? Der Blick auf die Menschen, auf ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse. Das finde ich ganz interessant, dass du das eben auch so mit Blick auf eure Consulting-Unit gesagt hast. Und das andere, du hast eben auch gesagt, da braucht es ein bisschen anderes Vorgehen. Und jetzt mache ich mal so einen Schwenk zurück zu deinem Lebenslauf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich es ungewöhnlich fand, dass sich neben der Strategenlinie auch eine Sales-Linie bei dir im Lebenslauf abzeichnet. Und bei Sales gibt es ja immer so einen allerersten Impuls, dass man denkt, oh Gott, es sind so Vertriebler, die mir jetzt irgendwas aufschwatzen wollen. Man kennt sie zu Genüge auf LinkedIn. Sobald man sie akzeptiert hat, wird man geflutet von irgendwelchen Anfragen. Was ich aber interessant finde, du hast eben als Strategin auch eine starke Sales-Kompetenz, vor allem, glaube ich, auch bei Dropbox als Head of Sales Productivity und Key Account Manager im Global Innovation Team and Creativity Team von Google. Da vielleicht einfach mal so die Frage, damit ich das oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenbekomme, wie eng hängen denn Strategie und Business Development und Sales zusammen für dich?
Ich glaube, dass Strategie eine sehr, sehr große Rolle spielt im Bereich Business Development. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen in der Rolle der Strategen, dass wir im Endeffekt bei Ogilvy fast schon wieder so bei einem Bereich Account Planning sind. Also unsere Strategen arbeiten langfristig auf Kunden mit. Es ist nicht nur so, dass man auf ein Projekt geholt wird, dann mal kurz einen strategischen Input gibt und dann irgendwie erst wieder drei Monate später im Fernsehen oder im digitalen Bereich sieht, was dann hinten bei rausgekommen ist, sondern die sind wirklich grundsätzlich mit an Bord. Und ihre Rolle ist es natürlich auch, neben der Entwicklung von Kommunikation, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen, mit Trends, mit dem, was da draußen passiert und auch den Kunden dahingehend zu beraten und entsprechend auch neue Opportunities für den Kunden auf der einen Seite aufzumachen, weil es ja auch wichtig ist, da sich weiterzuentwickeln, aber eben auch für uns als Agentur neue Bereiche, neue Möglichkeiten, neue Opportunities aufzumachen. Mhm. Es gibt diese Sales-Methodologie, die sich Consultative Selling nennt, die eben vor allem darauf abstellt, dass man nicht nur versucht, dem Kunden irgendwas anzudrehen, sondern sich eben auch mit den Herausforderungen des Kunden auseinandersetzt und schaut, wie passt die Lösung, die wir zu bieten haben, jetzt auch wirklich in das Portfolio des Kunden, wie hilft es dem Kunden dabei, gewisse Herausforderungen anzugehen. Darüber hinaus gibt es noch den Bereich die Methode Challenger Sales, wo es auch darum geht, Kunden im Endeffekt mit Insights zu füttern, die ihnen aufzeigen, wo ihre Herausforderungen sind. Also nochmal einen Schritt weiter als das Thema Consultative Selling, noch ein bisschen provokativer und dann eben entsprechende Lösungen anzubieten. Und ich sehe die Aufgabe von Strategen eben genau in dieser Generierung von diesen Insights, von dem Blick über den Tellerrand sozusagen und der Führung des Kunden in der Hinsicht, in enger Zusammenarbeit natürlich mit Client Service. Zudem ganz klassisch im Agenturgeschäft haben ja Strategen auch immer, spielen immer eine große Rolle, wenn es um das Thema Pitches geht, eine Sichtung von Briefings, Erarbeitung einer Strategie und so weiter. Insofern ist da eigentlich auch eine große Nähe da von diesen beiden Themen.
Habt ihr denn, bekommen die Strategen quasi freie Zeit, jenseits der Projekte, sich dann auch mit diesen Themen zu beschäftigen? Weil, also man kennt es ja so aus eigener Erfahrung, ne? Jeder steckt knietief in den Themen der Bestandskunden oder dann eben auch in Pitch-Aufgaben, hängt in irgendeinem War-Room. Und ehrlicherweise findet dann ja die Beschäftigung eher so am Wochenende in Zeitung oder im dann doch nochmal recherchieren. Also ich glaube, letztlich ist man ja Stratege die ganze Zeit in seiner Privatzeit am Wochenende und wahrscheinlich nimmt man Impulse einfach mit auf und bringt sie dann wiederum rein ins Team. Ne? Also es wird wahrscheinlich nicht wie bei Google geben, dass man sagt, ihr habt 20% eurer Zeit nur um allgemeine Beschäftigung mit den Märkten unserer Kunden, oder? Wie organisiert ihr das?
Es ist natürlich eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die auch unser Geschäftsmodell mit sich bringt. Wir verkaufen unsere Stunden. Wir sind leider nicht Google, die jede Sekunde mit Klicks Geld verdienen und dann auch entsprechend die Möglichkeit haben, diese beispielsweise 20% Projekte ihren Mitarbeitern anzubieten. Eine Lösung, die wir gefunden haben, ist, dass die Teams, die Kunden führen, eine gewisse Zeit auch haben, sich mit der Führung der Etats auseinanderzusetzen, über das reine Day-to-Day hinaus. Das ist sicherlich etwas, was dazu beiträgt, auch eben in der Auseinandersetzung im Team. Also unsere Kunden werden jeweils von 4 Personen übergreifend geführt. Das ist ein Client-Lead, das ist ein Strategie-Lead, das ist ein Kreativ-Lead und das ist ein Project-Management-Lead. Und die sprechen miteinander, die schauen sich gemeinsam an, wo wollen wir den Kunden hin entwickeln. Wir haben auch entsprechende Planungszyklen eingeführt, dass wir uns alle einmal im Quartal gemeinsam auch hinsetzen mit der Geschäftsführung, uns angucken, wo stehen wir bei den Kunden, in welche Richtung möchten wir das weiterentwickeln. Mhm. Und da fließt eben dann auch viel dieser Strategiezeit auch mit rein. Mhm.
Und wenn man jetzt sogar noch einen Schritt weitergeht, ne, du hast ja gesagt, Strategen müssen sich verändern oder die Anforderungen haben sich verändert, dann ist es sozusagen auch das Mindset, ne? Wir denken nicht mehr nur, wie füllen wir unsere Kappas, sondern was braucht der Kunde wirklich? Mhm. Und dann gibt es ja noch die, wie soll ich sagen, fast so ein Metathema der Veränderung und das ist ja der Markt an sich, in dem wir uns befinden. Ne? Also der Agenturmarkt als solcher, der Transformationsdruck, der, glaube ich, nicht zuletzt durch Covid-19 und die wirtschaftlichen Auswirkungen vor allem ja nochmal viel elementarer geworden ist. Also der Agenturmarkt steht unter Druck und ich glaube, der deutsche Agenturmarkt ist ja mit seinen fast 30.000 Agenturen nochmal ein sehr spezieller Player, gerade wenn man das so ein bisschen im internationalen Vergleich sieht. Und ihr seid ja auch oder gehört ja auch zu einem internationalen Network. Glaubst du, dass es zu größeren Konsolidierungen kommt in den nächsten Jahren im Agenturmarkt? Oder ist der Markt so besonders, weil er besonders viel vom Kuchen übrig lässt? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich glaube schon, dass wir Bewegung sehen werden im Agenturmarkt. Ich habe auch letztens vor ein paar Tagen das irgendwo gelesen, dass die Agenturen sich zu sehr darauf verlassen, dass dieses Jahr jetzt irgendwie ganz okay vorbeigegangen ist. Ich glaube, allein wenn wir uns auf unsere Geschäftsmodelle gucken, muss es irgendwann zu einer Veränderung gucken, weil so wie wir aktuell agieren, ist es nicht nachhaltig. Und ich glaube, da muss es zu einer Veränderung des Selbstverständnisses kommen und auch zu einer Veränderung in der Partnerschaft mit Kunden. Weil in dem Moment, wo eine Agentur nur Erfüllungsgehilfe oder Werkbank ist und letztendlich irgendwelche Assets produzieren muss und das zu einem möglichst geringen Preis auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Agenturmarkt ein unheimlicher Verdrängungswettbewerb stattfindet, wo teilweise auch echte Dumpingpreise angeboten werden, kann das nicht in die Unendlichkeit weitergehen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es zu Veränderungen kommen wird. Ich denke auch, es wird wahrscheinlich noch zu weiteren Konsolidierungen kommen, leider. Und es zwingt uns als Agenturen, auch in der Partnerschaft mit Kunden, unser Geschäftsmodell, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir uns aufstellen, wie wir unser Portfolio strukturieren, zu überdenken.
Glaubst du, es geht dann eher so zu, ich sag mal, früher gab es da so einen großen Trend, alle sind jetzt 360 Grad und Full Service. Dann gab es zwischendurch ja den Ansatz Full Thinking und wir denken jetzt holistisch, meinen aber trotzdem, dass wir trotzdem alle Projekte selber machen können. Das hört sich nur jetzt viel moderner an. Mhm. Zwischendurch gab es ja dieses, wie soll ich sagen, extra für den Kunden designte Agenturen. Und ist es jetzt dann eher wieder die Fokussierung und möglicherweise auch die Besinnung, das Wachstum um jeden Preis, also auch um den kleinsten Dumpingpreis auf der Welt, vielleicht nicht der Schlüssel zum Erfolg ist?
Ja, also ich denke, dass Konsolidierung auf jeden Fall, wie gesagt, eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass es tatsächlich dass dieses Thema komplette Spezialisierung versus komplette 360 Grad irgendwo auch auf beiden Seiten ein bisschen zurückgedreht werden wird. Mhm. Was man ja sieht, ist, dass immer öfter auch so eine Art Konglomerate entstehen oder Zusammenschlüsse aus unterschiedlichen Agenturen, die zusammen einen Kunden übernehmen, führen und eben auch diese unterschiedlichen Bereiche abdecken. Ich glaube, dass eine gewisse Spezialisierung schon wichtig ist. Eine Agentur, die komplett alles anbietet, wird irgendwann an ihre Grenzen stoßen, wenn es um die Qualität von bestimmten Bereichen geht, meines Erachtens nach. Mhm. Und ich glaube eben, dass, was man auch, finde ich, im letzten Jahr schon stärker gesehen hat, ist, dass das Thema Kollaboration auch zwischen Agenturen zunimmt. Und da sehe ich auf jeden Fall auch einen Trend sozusagen für die Zukunft.
Es gibt ein schönes Zitat aus einem der letzten Podcasts, den ich mit Thomas Strehrath geführt hatte, der damals sagte, Kollaboration ist Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Der das in, wie soll ich sagen, gewohnter Manier sehr selbstbewusst formuliert hat, aber davon leben ja auch Diskussionen, dass es sehr steile und unterschiedliche Thesen gibt, aber das ist mir tatsächlich hängen geblieben, das fand ich interessant. Was, glaube ich, alle Agenturen eint, egal ob spezialisiert oder 360 Grad, ist ja die DNA Kreativität. Mhm. Und Kreativität heißt ja schon heute nicht mehr, aber künftig wahrscheinlich noch viel weniger Kreativität gleich Werbung, ne? Oder Kreativität gleich Füllen von Weißraum in irgendeiner Form. Was ja interessant ist, ist, dass Kreativität, das hast du mir erzählt oder mir auch die Quelle gezeigt, zu einem der Top 3 Leadership Skills geworden ist. Und es war lange Jahre irgendwo Platz 10 oder unter ferner liefen. Auf jeden Fall hat es nicht diese hohe Bedeutung. Du plädierst ja für eine Art der Neudefinition von Kreativität. Magst du mal kurz erklären, was du damit meinst?
Sehr gerne.
Was steckt da für dich dahinter?
Das Spannende ist ja auch, dass die Quelle, die du, oder die Zahl, die du gerade, Statistik, die du gerade genannt hast, vom World Economic Forum stammt und nicht jetzt vom ADC-Präsidenten oder so, sondern von einer Quelle, die wirklich auch ja eine Bedeutung in der Wirtschaft hat. Ich meine, ne, das Thema hatten wir vorher schon beim Thema, wie muss sich Strategie verändern und neu aufstellen. Die Welt verändert sich. Mein ehemaliger Chef bei Google, Matt Britton, hat mal gesagt, dass die Geschwindigkeit von Veränderungen, die wir momentan erleben, die geringste Geschwindigkeit ist, die wir jemals in unserem weiteren Leben erleben werden. Das heißt, eine Veränderung, wow. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr zutreffendes Zitat, weil Veränderung nimmt exponentiell zu. Und das hat natürlich einen unheimlichen Impact auch auf die Wirtschaft, auf Unternehmen. Ich glaube, ne, wir alle kennen das Thema Disruption. Disruption ist sozusagen the new normal. Und Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass man nicht einen Transformationsprozess durchlaufen kann und dann sagen kann, so super, alles transformiert, das war's jetzt, das können wir uns ja 10 Jahre hinlegen. Es gibt genug Studien, die aufzeigen, dass auch die Unternehmen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte oder in der Zeit erfolgreich sind, auch relativ schnell wieder verschwinden können, wenn sie den Zeitpunkt verpassen, in dem sie wirklich sich weiter transformieren müssen. Und das heißt letztendlich, dass inkrementelle Veränderung oftmals auch nicht genug ist. Also das Schrauben an, ne, hier ein bisschen besser machen, da ein bisschen besser. Ein schönes Beispiel, gerade aus dem Bereich Innovation, ist auch immer dieser Vergleich zwischen 10% Verbesserung und 10x. 10x führt eben dazu, dass man ganz anders über Fragestellungen nachdenken muss. Es reicht eben nicht mehr nur zu sagen, wir wollen ein Auto um 10% schneller machen und dann arbeiten wir ein bisschen daran, es aerodynamischer zu gestalten oder setzen andere Reifen drauf oder verändern die Antriebstechnologie ein bisschen. In dem Moment, wo wir sagen, wir wollen 10-mal so schnell, 10-mal so nachhaltig, 10-mal so gut sein, müssen wir über ganz andere Mobilitätslösungen nachdenken. Und ich glaube, dieses Mindset ist immer wichtiger, auch in der Wirtschaft. Und neben allem, was man prozessual machen kann, was man auch aus einer Produktperspektive, aus einer Innovationsperspektive machen kann, ist eben diese Fähigkeit der Kreativität wirklich key, um dort erfolgreich zu agieren. Und insofern glaube ich, dass Kreativität auch in einem Agenturkontext eben nicht mehr nur als das Füllen von White Space gesehen werden kann, sondern als kreative Lösungsansätze und auch ein kreatives Mindset. Und ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen durchaus auch von Agenturen lernen kann oder wo man auch eine Partnerschaft drumherum aufbauen kann, nämlich um die kreative Lösungsfindung. Weil Agenturen eben eine Kultur der Kreativität letztendlich schon seit Jahren leben.
Glaubst du denn, dass das auch das Angebot der Agenturen verändern wird? Also dass man auch sicher geprägt durch Methodiken wie Design Thinking oder ähnliche Sachen eben auch nicht mehr nur zu einer Kampagne kommen wird, sondern tatsächlich auch als Agenturpartner zusammen mit dem Kunden Produkte, Services, sonstige Angebote entwickelt?
Also zu einem Teil ist das ja schon geschehen. Also es gibt ja auch von Agenturen spezielle Angebote dafür. Ich finde, ne, dieses Dogma, was es ja vor ein paar Jahren gab, jetzt müssen irgendwie alle Agenturen Services und Produkte anbieten, ist sicherlich nicht das Richtige. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, zum einen, ne, die kreativen Methoden, das kreative Mindset mit einzubringen in die Partnerschaft mit dem Kunden und auf der anderen Seite das Thema, was wir vorher auch schon angesprochen hatten, nämlich die Hinterfragung von Briefings, die Hinterfragung von Lösungswegen gemeinsam anzugehen. Und in dem Moment, wo man sagt, das ist unser Zielkorridor, da wollen wir hin, das sind die Geschäftsziele, die ein Kunde hat und wir haben einen kreativen Weg und eine kreative kreatives Methodenset, wie wir da hinkommen, dann wird es eine runde Sache. Mhm. Da kann dann natürlich ein Produkt rauskommen, da kann auch ein Service rauskommen, aber das sollte nicht das Ziel von all dem sein.
Und das heißt so, um nochmal so die, ich sag mal, die Schleife zu drehen zu dem, was wir vorhin hatten, es geht um Mensch, es geht um Marke, es geht um Experience, es geht um Bedürfnisse und um Kommunikation. Und aus diesem Mix entstehen Ergebnisse, ne? Und die können ja dann eben auch unglaublich vielfältig sein. Aber ich glaube, das hast du sehr schön auch als Kern der Agenturen oder auch als Kern der Agenturleistung zusammengefasst. Also viel Veränderungsdruck. Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt die langsamste Art der Veränderung, die wir noch in unserem restlichen Leben erleben werden. Das spiegelt sich ja auch in der Frage der Zukunft der Arbeit, auch für uns in Agenturen. Und auch da hat ja die Pandemie wie ein Beschleuniger gewirkt. Und jetzt sind wir ja eher in der Situation, dass wir uns schon jetzt fragen, wie sieht es denn dann künftig aus? Also wie ist die Zukunft des Arbeitsplatzes? Und du hast ja vorhin Davos angesprochen und da gibt es auch von dem Klaus Schwab, von dem Begründer, ein schönes Zitat, das du auch mal ausgewählt hattest. Die Pandemie ist ein seltenes und schmales Fenster. Sie macht es möglich, nachzudenken, unsere Welt neu zu erfinden und neu zu gestalten. Und so ein bisschen geprägt aus diesem Zitat, welche Pläne habt ihr bei Ogilvy für 2021 oder auch die folgenden Jahre, was das Thema Zukunft des Arbeitsplatzes angeht? Habt ihr da schon konkretere Ideen gefasst?
Also ich denke, dass das letzte Jahr gezeigt hat, dass es möglich ist, remote zu arbeiten. Ich denke, das ist etwas, was wir alle daraus gelernt haben. Für uns war das tatsächlich relativ einfach umzusetzen, weil wir schon in den letzten Jahren sehr stark daran gearbeitet haben, standortübergreifend zusammenzuarbeiten. Also wir haben ja Büros in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und haben Teams tatsächlich nach Skillsets, nach Eignung zusammengestellt, unabhängig davon, wo sie letztendlich sitzen. Und entsprechend war der Schritt zu noch remoterem Arbeiten kein so großer. Ich denke, was für uns in Zukunft wichtig sein wird, ist die Fragestellung, wie schafft man es, eine hybride Arbeitsform hinzubekommen? Wie schafft man es, das, was eben das Zusammensein in der Agentur mitbringt und auch an Schönem schafft, zu behalten und gewährleisten, dass das auch weiterhin gegeben ist. Und auf der anderen Seite auch diese Freiheit unseren Mitarbeitern zu geben, von da zu arbeiten, wo sie eben gerne arbeiten möchten und wo sie auch für sich persönlich die beste Leistung und die beste Inspiration rausholen können.
Ich habe in dem Zusammenhang auch einen Satz gelesen, der besagte irgendwie, wenn künftig Menschen in Büros kommen, dann kommen sie dahin nur wegen anderer Menschen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, auch zu überlegen, ne? Was heißt das dann für die Nutzung und die Art und Weise der Gestaltung der Büros oder vielleicht auch die Frage, ermöglicht man da Deep Work in kleineren Räumen und macht die anderen Bereiche wirklich eher als Orte des Zusammentreffens? Also ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende des Ausprobierens, da werden wir wahrscheinlich noch viel lernen. Und letztlich hat ja die Zeit auch, das kann man ja auch ganz aus persönlichem Empfinden und Erleben sagen, glaube ich, auch das Thema Führung so nicht an seine Grenzen geführt, aber zumindest auch sich vieles hinterfragen lassen, ausprobieren lassen, neu denken lassen. Also ich glaube, die Führungskräfte waren auch besonders gefordert in dieser Pandemie. Und was heißt waren? Sie sind es ja noch. Und ich finde es ganz interessant. Wir haben, als wir uns austauschten, auch sehr häufig über das Thema Führung gesprochen und die Frage nach Strukturen. Und du bist ja davon überzeugt, dass Führung über Strukturen das Konfliktpotenzial reduziert. Und davon gibt's ja, wenn man mit vielen unterschiedlichen Menschen in großen Organisationen, die dann auch noch remote sind, wahrscheinlich unglaublich viel. Um welche Art von Strukturen geht es da konkret, wenn du von Strukturen sprichst? Weil wenn sie wirklich das Konfliktpotenzial reduzieren, dann her damit, dann brauchen wir sie alle.
Ja, also ich glaube, vor allem geht es darum, Transparenz zu geben, und zwar Transparenz im Sinne von Zielsetzungen, von Aufgabenbereichen und eben auch von Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn man da einen gewissen Rahmen schafft, ein gewisses Framework schafft, dann gibt es an vielen Stellen gar keinen Diskussionsbedarf mehr, weil alle wissen, ne, in diese Richtung gehen wir, so kommen wir dahin. Und das bedeutet das für alle Beteiligten. Und diese Zielkonflikte, müssen gar nicht mehr in der Form ausgetragen werden. Und man kann sich eben in der Beziehung zwischen Manager und Mitarbeiter auf ganz andere Themen fokussieren, um persönliche Weiterentwicklung, um berufliche Weiterentwicklung, um auf das Day-to-Day. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist und was auch tatsächlich in Agenturen oftmals dadurch, dass es eben gewachsene historische Strukturen gibt, noch nicht so stark verankert ist.
Häufig haben ja Agenturen auch eher so ein, vielleicht auch aus dieser DNA und der Andersartigkeit der Zeit, in der sie ihre Hochzeit hatten, eher was, dass sie sich gegen diese Art von Strukturen und Rahmenbedingungen und Regelwerk und alles, was so festgelegt und dokumentiert ist, so ein bisschen wehren, weil sie sagen, das ist das avantgardistische Element, was uns von den anderen Wirtschaftsunternehmen unterscheidet und trennt. Und da irgendwie auch ein bisschen stolz drauf sind, vielleicht an hier und da auf diese Unstrukturiertheit, das kreative Chaos. Wenn du mal so auf euch jetzt blickst, auch mit dem Thema Strukturen, was sind so ganz konkrete, anfassbare Dinge, die ihr gemacht habt oder die ihr gerade dabei seid, auch umzusetzen, vielleicht auch auszuprobieren?
Ja, also ich glaube, das kreative Chaos ist schön und gut, aber insbesondere, wenn wir uns angucken, was da für eine junge Generation nachkommt, dann haben die ganz berechtigterweise viele Fragen. Wo ordne ich mich ein in dem Gesamtkonstrukt? Was sind meine persönlichen Ziele? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wo kann ich mich hinentwickeln? Und ich glaube, auf all diese Fragen muss man eine Antwort haben. Und das hat nicht unbedingt was mit Einschränkungen oder mit Amt zu tun, sondern es hat was damit zu tun, ein Environment zu schaffen, in dem sich jeder entwickeln kann und in dem jeder auch eine sehr gute Leistung erbringen kann. Und Unternehmen wie Google machen das sehr, sehr gut. Und es ist trotzdem eine innovative Kraft da. Wenn man jetzt auf das guckt, was wir ganz konkret machen, ist es auf der einen Seite das ganze Thema Performance Management. Performance Management klingt jetzt erstmal vielleicht negativ, aber es geht im Endeffekt vor allem darum zu sagen, was sind persönliche Ziele von den Einzelpersonen. Wir benutzen da, du hast es vorher schon angesprochen, OKRs als Struktur, als Framework, sind gerade dabei, das einzuführen. Es geht auch darum, Karrierepläne mit den Mitarbeitern zu machen, auch ganz klar zu definieren, was bedeutet ein Junior-Kreativer zu sein versus ein Senior-Kreativer? Was bedeutet es, irgendwann CD zu sein? Was heißt das für meine Aufgaben auf der einen Seite? Was heißt es aber auch für die Skills und die Fähigkeiten, die ich mitbringen muss? Und da gemeinsam im Gespräch zwischen Manager und Mitarbeiter zu definieren, wo sind denn aktuell Lücken und wie können wir gemeinsam dahin kommen, die zu schließen? Braucht es Trainings? Braucht es Coaching? Braucht es einfach nur ein bisschen mehr, ja, Day-to-Day Best Practice, um letztendlich dorthin zu kommen. Also dann ist natürlich noch ein anderer wichtiger Aspekt der ganze Bereich Learning und Development. Also welche Möglichkeiten stellt man Mitarbeitern zur Verfügung, um sich weiterzuentwickeln, um eben auf die ganzen neuen Anforderungen zu reagieren auf der einen Seite, aber eben auch, um sich persönlich in seiner Karriere weiterzuentwickeln und seine Karriereziele zu erreichen.
Habt ihr da so eine Art internes Academy-Programm, dass ihr sagt, ne, was sind so die Ogilvy-Deutschland-Standards, die wir uns auch wünschen oder zumindest können dann die Leute da auch jeweils punktuell zu ihren Kompetenzen passend dran teilnehmen oder macht ihr wirklich zielgerichtet für die einzelnen Leute, überlegt ihr, was das jeweils Richtige ist und organisiert dann auch separate Trainings?
Also es gibt im Endeffekt 4 Streams. Wir haben E-Learning-Plattformen, auf die Mitarbeiter zugreifen können und quasi im eigenen Rhythmus sich die Kurse aussuchen können, die sie gerne machen möchten. Wir haben internationale Trainings aus dem Netzwerk, wo eben internationaler Austausch stattfindet, wo bestimmte Learning-Tracks angeboten werden. Wir haben Inspirationssessions, die wir in Deutschland anbieten, wo es dann eher darum geht zu lernen, was macht Facebook, was gibt's Neues bei Snapchat und so weiter. Und dann der letzte Punkt ist wirklich der individuelle Plan, wo man eben im Rahmen von Career Conversations, im Rahmen der Karrierepläne mit dem Mitarbeiter gemeinsam definiert, in welchem Bereich möchtest du dich persönlich weiterentwickeln, wo können wir dich entsprechend unterstützen und welche Trainings könnten das gegebenenfalls sein?
Zu dem OKR-Thema habe ich nochmal eine Frage, weil ich das ganz interessant finde. Also überhaupt diese Entwicklung auch interessant finde. Ne? Es hieß ja immer, Mitarbeiter wollen ganz, ganz viel Freiheit, wollen nicht gesagt bekommen, top-down, was sie tun sollen. Und dann gab es so einen Reflex, ne? Plötzlich so ganz viel Freiheit und dann waren ganz viele, gerade der jüngeren Mitarbeiter, auch so mein Eindruck zumindest, ein bisschen lost. Und dann kam wieder der zaghafte Wunsch auf, gebt uns bitte Strukturen, ja, sagt uns, was der Rahmen ist. Und am Anfang haben viele gesagt, ja, was soll denn das jetzt? Ich denke, ihr wollt Freiheit und all das, aber ich finde es ganz, ganz passend, wie du das vorhin beschrieben hast, ne? Dass es eigentlich ja um den Rahmen geht, innerhalb dessen man sich dann auch entwickeln kann und sein Potenzial entfalten kann und eigentlich auch weiß, das trifft wahrscheinlich auch diesen Aspekt der Sinnhaftigkeit des Arbeitens. Wofür mache ich das eigentlich? Ja, was ist das Ziel? Und wenn man Ziel nennt, dann kann man eben auch OKR nennen als Tool, mit dem ihr arbeitet. Magst du mal ganz kurz beschreiben, vielleicht für diejenigen, die OKR noch nicht so intensiv kennengelernt haben, so ganz grob OKR für Dummies, also ich melde mich, ich bin auch einer, was beinhaltet das oder was hofft ihr dadurch verbessern zu können?
Also OKRs ist im Endeffekt ein Tool, das dabei hilft, Ziele zu formulieren und vor allem dabei hilft, diese Ziele eben von der Unternehmensspitze bis, sag ich mal, auf Juniores-Ebene runterzubrechen, so dass jeder wirklich ganz genau versteht, warum tue ich das eigentlich? Also, was du gerade erwähnt hast mit dem Thema Sinnhaftigkeit, meine Arbeit, ich weiß, dass das, was ich jetzt heute mache, irgendwo dazu beiträgt, dass wir ein positives Unternehmensergebnis am Schluss haben. OKRs ist in den 80er Jahren entstanden. Und zwar gibt es einen Herrn namens Andy Grove, der das bei Intel eingeführt hat, und einen Herrn namens John Doerr, der dieses Modell mitgenommen hat und dann bei Google, bei Bill und Melinda Gates Foundation, Intuit, Adobe und so weiter eingeführt hat. Es besteht im Endeffekt aus zwei Teilbereichen. Das ist einmal das O, das ist das Objective, das ein übergeordnetes, ambitioniertes Ziel, auch wirklich ambitioniertes Ziel beschreibt, wo man ja in einem bestimmten Zeitrahmen hinkommen möchte, sei es jetzt ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das kommt so ein bisschen letztendlich auf die Auslegung und auf die Ausgestaltung an. Und KRs, das sind Key Results. Und Key Results unterscheiden sich von KPIs in dem Sinne, dass sie ein bisschen beschreibender sind, was letztendlich gemacht werden soll. Es ist nicht nur ein Ergebnis, das in einem laufenden Projekt entwickelt werden soll, sondern es fließt durchaus strategische Denkarbeit rein, diese Key Results zu formulieren. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, ein Beispiel von YouTube, das ist aus dem Buch von John Doerr zu dem Thema, was ich ganz, ganz einprägsam finde, wo es darum ging, die Watchtime auf YouTube hochzubekommen. Damals in 2016 hat man formuliert, 1 Milliarde Stunden Watchtime am Tag sollen erreicht werden. Und dann gab es eben einen strategischen Prozess, der sich angeguckt haben, okay, wo kommen wir dahin? Wo sind die Felder, die dazu beitragen, dass wir die Watchtime erhöhen können? Damals war das Thema Gaming sehr, sehr wichtig. Insofern hat man gesagt, okay, ein Key Results ist insbesondere im Bereich Gaming die Watchtime zu erhöhen. Und da gibt es dann verschiedene Initiativen dahinter. Oder eben der Bereich VR, der damals auch wichtig war und im Kommen war, dass man gesagt hat, wie schaffen wir es, die VR-Experience auf YouTube zu verbessern und entsprechend auch die Contents an der Stelle zu erhöhen, die es in diesem Bereich gibt. Und so schafft man eben ein Konstrukt, das aus diesem ambitionierten Ziel besteht und den Key Results, die dahinter liegen, die sind natürlich auch quantifiziert, sodass man wirklich ganz klar auch messen kann, sind die erreicht worden, oder auch eine Diskussion darüber haben kann, warum die nicht erreicht worden sind. Und der andere Aspekt, der eben wichtig ist bei OKRs, ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, was auf Unternehmensebene und dann eben auf unterschiedlichen Teamebenen und auf der persönlichen Ebene stattfindet, so dass man wirklich diese ganz klare Linie hat von einem persönlich, vom Mitarbeiter persönlich bis hin zum Gesamtergebnis des Unternehmens.
Du hast ja gerade gesagt, ihr führt es ein oder habt es eingeführt oder seid dabei. Was ist so dein allererster Eindruck? Motiviert es die Leute? Also führt es zu einer Veränderung des Mindsets?
Also wir haben das tatsächlich jetzt auf Management eingeführt. Wir sind sozusagen die Guinea Pigs, die das jetzt im letzten Jahr ausprobiert haben. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass mehr Fokus da war. Ich meine, das kennt jeder, der in einer verantwortungsvollen Position ist. Man verliert sich dann oft in Aufgaben, die irgendwie plötzlich auf dem Tisch liegen und die man dann schnell erledigen muss und verliert manchmal so ein bisschen das große Ganze aus dem Blick. Und da helfen OKRs und vor allem auch die Gespräche darüber, immer wieder den Fokus neu zu setzen, auch ein klares Commitment von Prioritäten zu haben, zu sagen, das ist das, was dieses Jahr oder in den nächsten Monaten am wichtigsten ist. Wichtig ist da natürlich auch, dass man in den Gesprächen immer wieder guckt, müssen wir die Prioritäten verändern, müssen wir das anpassen, hat sich vielleicht auch etwas, ne, die Umgebung verändert, etwas in der Unternehmensstrategie verändert, so dass wir da entsprechend auch nachhalten. Also wir haben positiven Impact gesehen. Wir sind jetzt nicht ganz so ambitioniert wie Google, die das quartalsweise immer neu setzen. Wir haben das wie jetzt erstmal für ein Jahr angesetzt und das hat ganz gut funktioniert. Und im nächsten Jahr werden wir gucken, wie wir das dann auch auf die anderen Unternehmensbereiche ausrollen. Mhm.
Auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und ich glaube, ein Versuch, gerade wenn man sagt, man macht es mal mit dem Management, irritiert man ja nicht gleich sofort alle, sondern es ist, glaube ich, eine gute Taktik, da so scheibchenweise vorzugehen und auch Learnings zu generieren. Und überhaupt, wir sind fast am Schluss unserer Folge angekommen, merkt man ja auch aus dem Gespräch, aus dem Austausch mit dir, dass du dich mit vielen unterschiedlichen Dingen befasst, auch neugierig bist, Dinge ausprobieren willst. Und ich finde diese Bezeichnung eigentlich ganz schön, dass man auch für die Zukunft eigentlich so ein Skill ist, so dieses Growth Mindset, also die Einstellung zu haben, zu lernen, dazu zu lernen, weil unser ganzes Leben wird nicht mehr wie früher mit dem Lernen abgeschlossen sein, wenn man das Studium hinter sich gebracht hat, sondern es wird ein ewiger Lernprozess. Und vor dem Hintergrund vielleicht zum Schluss nochmal ein, zwei persönliche Fragen. Was ist dein Key Learning aus 2020? Hast du eins, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wo sagst du, in 2020 habe ich das wirklich neu gelernt oder das war für mich neu oder so eine Erkenntnis oder so, geht gar nicht mal um einen Skill, den du dir erlernt hast?
Also ich glaube, eine Erkenntnis für mich war, dass doch mehr geht, als man denkt. Also ich glaube, etwas, was wir ja letztes Jahr gesehen haben, ist, dass digitale Transformation plötzlich möglich ist, wenn sie möglich sein muss. Wie viele Unternehmen haben jahrelang darüber gesprochen, dass man über Remote Work nachdenken sollte oder über irgendwie digitale Tools für Kollaboration. Und plötzlich musste es gemacht werden und es ging. Man konnte plötzlich von zu Hause arbeiten. Auch in sehr konservativen Unternehmen hat man einen Weg gefunden, das möglich zu machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, glaube ich, viele haben das ganze Jahr dann doch irgendwie besser überstanden, als man gedacht hat. Natürlich gibt es extrem negative Auswirkungen auf viele Branchen und viele Bereiche, aber ich glaube, gerade in der Agenturbranche hat man, oder auch bei uns jetzt im Unternehmen, man ist zusammengestanden, es haben alle irgendwie am gleichen Strang gezogen und man hat echt einiges erreicht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Takeout aus dem letzten Jahr bei aller Negativität, die es sonst so gibt.
Absolut positiv. Ja, ich finde auch wichtig, dass man immer sagt, ne, so schrecklich das Jahr insgesamt ist, persönlich wie auch, ich sag mal, wirtschaftlich für Deutschland, hat es eben trotzdem auch hier und da ganz hilfreiche Aspekte, wo man einfach sich hinterfragt und anders über Dinge denkt. Ja. Und vielleicht so mit Blick in die Zukunft, die allerletzte Frage, was sind Themen, die dich gerade umtreiben oder die du vielleicht auch dir vorgenommen hast zu lernen, dir anzueignen oder auch bei OGW auszuprobieren? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Das bitzelt mich in den Fingern, das würde ich jetzt irgendwie einfach gerne mal machen, mich damit beschäftigen.
Ich glaube, wir haben im letzten Jahr so viele Dinge angestoßen. Das heißt, dieses Jahr, glaube ich, werden wir oder werde ich mich viel damit beschäftigen, das, was wir im letzten Jahr angefangen haben aufzubauen, weiterzuführen, und zu verbessern. Wenn man jetzt sagt, welches Thema beschäftigt mich sehr stark, dann ist es sicherlich auch das Thema Diversity, was ja, finde ich, auch ein positiver Outcome aus dem letzten Jahr ist, dass das jetzt endlich mal auch eine Bühne bekommen hat in Deutschland, und zwar eine große. Das war in den USA und in UK, also jetzt auch aus amerikanischen Unternehmen kommt, hatte das eine ganz andere Bedeutung in der Vergangenheit und jetzt endlich auch in Deutschland. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu sein zu beobachten, wie sich das jetzt auswirkt auf Unternehmen, aber auch in der Agenturbranche und auch insbesondere auf Themen wie Auswahlprozesse von Agenturen.
Mhm. Ja, das ist ein tolles Schlusstopic, finde ich. Bella, ich danke dir sehr. Endlich haben wir es geschafft. Nach fast einem Jahr sind wir hier auch zusammengekommen. Ich fand es wahnsinnig inspirierend und ja, das mit der klugen Strategin hat sich bewahrheitet. Ich danke dir sehr für deine Ansichten zur Zukunft der Agenturen. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Vielen, vielen Dank.